Wir befinden uns in einer Predigtreihe und da ich glaube, dass nicht alle immer bei jeder Episode bisher dabei waren, möchte ich zu Anfang, wie die letzten Male auch, ein bisschen zusammenfassen, so serienmäßig, was bisher geschah. Wir haben von Abraham und seiner Geschichte gehört und dass Gott mit ihm einen Bund schließt, in dem er offenbart, wer er ist. Wir haben gehört, dass Gott sich vorstellt als den El Shaddai, also den guten Gott, der treu ist und der zu seinen Versprechen steht und der versorgt. Und Abrahams Vertrauen war so groß, dass er sogar seinen einzigen Sohn Isaak opfern würde für Gott. In all diesen Geschichten mit Abraham und seiner Familie und dann den Israeliten, wie man die Familie von Abraham nennt, verfolgt Gott einen großen Plan mit den Menschen, um sie zu retten und erklärt geistliche Prinzipien, die auch für dein und mein Leben relevant sind. Dann haben wir gehört von Gottes Bund mit Mose und Israel, dass er ihnen das Gesetz gibt, in das sie wie ein Spiegel schauen und in dem sie erkennen sollen, dass sie es nicht alleine schaffen und dass sie Rettung brauchen. Und wir haben gehört, dass Gott Rituale und Feste einführt, um diesen Bund mit dem Volk Israel immer wieder neu zu bekräftigen und zu erneuern. Wenn ihr die ersten beiden Teile verpasst habt, dann weise ich gerne nochmal auf unseren Podcast hin. Guckt einfach auf die Webseite oder auf Spotify findet ihr uns auch. Hört es gerne nochmal nach. Ihr findet auch die ganzen Predigten von Thomas. Es lohnt sich. Und jetzt gucken wir den Bund mit Jesus an. Also Jesus betritt endlich die Bildfläche. Wir springen also ein Stück ins Neue Testament, also den zweiten Teil der Bibel. Der schon lang angekündigte Messias, also das hebräische Wort für Retter, übrigens, wie Tini schon gut eingeleitet hat, schon vorhergesagt von Propheten im Alten Testament, also Jesaja oder Hesekiel oder auch Daniel, sprechen darüber, dass dieser Retter, den Gott so lange geplant hat von Anfang an, einmal kommen wird. Und jetzt ist Jesus endlich da, wir feiern das an Weihnachten. Und er lehrt und er tut Wunder und er wirkt unter Menschen. Und dann lesen wir von einer Situation und mit diesem Text wollen wir uns heute ein bisschen näher beschäftigen. Und es hat schon so ein bisschen spoilermäßig was zu tun mit dem, was hier vorne steht. Wir finden den Text in Lukas 22, Verse 7 bis 20. Und Tini wird uns den jetzt erstmal zu Beginn vorlesen.
Es kam aber der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passa schlachten musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin, bereitet uns das Passa, damit wir es essen können. Sie aber sprachen zu ihm: Wo willst du, dass wir es bereiten? Und er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem folgt in das Haus, wo er hineingeht, und spricht zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen. Dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Die Einsetzung des Mahles des Herrn. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der wird für euch gegeben. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
Dankeschön. Gerade den letzten Teil dieses Textes werden die meisten von euch wohl schon mal kennen. Es ist ein sehr bekannter Text. Es ist der Text vom, wie man sagt es so schön, das letzte Abendmahl. Doch ist euch was aufgefallen? Was sollen die Jünger hier in Jerusalem vorbereiten? Das Abendmahl? Nein, hier ist die Rede vom Passamahl. Das letzte Abendmahl, also auch das Abendmahl, so wie wir es feiern, ist also im Kontext oder steht im Kontext vom Passafest. Zu diesem Anlass denken die Juden unter anderem daran, dass Gott sie aus Ägypten, aus der Sklaverei gerettet hat und vor den Plagen, die Gott tut oder getan hat, befreit und verschont hat. Kleiner Exkurs, wir gehen die Geschichte nochmal durch für die Leute, die es noch nicht kennen. Über Generationen, also wirklich ganz lange, also wenn ich zum Beispiel Israelit dieser Zeit gewesen wäre, wären nicht nur meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, sondern auch meine Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern schon in Sklaverei gewesen. Also die kannten nichts anderes und die waren als Volk seit Generationen geknechtet in der Sklaverei in Ägypten. Und sie schreien zu Gott und er erhört sie. Und er beruft Mose, um zum Pharao zu gehen und zu verhandeln, um das Volk freizulassen. Doch der Pharao versperrt sich und so schickt Gott Plagen über das Land, gegen das die Gottheiten und die Zauberer der Ägypter machtlos waren. Und am Abend vor der Befreiung der Israeliten spricht Gott zu ihnen. Ich werde diese Nacht umhergehen und alle Erstgeborenen der Ägypter töten. Doch ihr sollt verschont bleiben. Schlachtet ein makelloses Lamm und streicht das Blut an die Türpfosten eurer Häuser. Verlasst eure Häuser nicht und esst das Lamm mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern. Das Blut soll mir ein Zeichen sein und ich werde deshalb an diesen Häusern vorübergehen und euch verschonen. Und genau so taten es die Israeliten. Und Gott führte sie hinaus aus der Gefangenschaft in Ägypten, in das verheißene Land, was er damals Abraham schon versprochen hatte. Die Juden feiern zum Gedenken an dieses Ereignis, an diese Rettung, jedes Jahr zur gleichen Zeit das Passafest. Und auch Jesus war Jude und lebte nach den Geboten und Gebräuchen der Juden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wieso das denn? Also sind nicht spätestens seit Jesus alle Gebote und Geschichten und Bräuche des Alten Testament irgendwie veraltet und man braucht die nicht mehr? Dann möchte ich euch nochmal daran erinnern, wir hatten diesen Vers schon einmal gelesen in der vorangegangenen Predigt in Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, und das spricht Jesus, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nein, ich bin gekommen, um es aufzulösen, sondern zu erfüllen. Was heißt hier erfüllen? Und was hat das alles mit dem Abendmahl zu tun und mit dem Passafest? Jesus weiß, alles, was Gott mit dem Volk Israel und den Juden getan hat, wie er sich offenbart hat, alle Feste, alle Bestimmungen, jeden Schritt dieser langen Reise, den Gott mit dem Volk gegangen ist, all das hatte den Sinn, darauf hinzudeuten, dass Jesus einmal kommen würde. Also auf ihn selber hinzudeuten. Von Beginn an hatte Gott den Plan mit dem Volk Israel, Jesus auf die Rettung zu zeigen. Beim Bund mit Abraham zeigt Gott, dass Gott dich retten möchte. Beim Bund mit Mose, wovon er dich retten möchte. Und beim Bund mit Jesus, wie er dich retten möchte. Alles hängt zusammen und es ergibt wie bei einem großen Puzzle nach und nach dieses große Gesamtbild. Springen wir also nochmal zurück zu den Israeliten in Ägypten. Sie sollten ein unversehrtes Lamm schlachten. Wer ist dieses Lamm? Johannes der Täufer war sich sicher. Er sagt, wir lesen das in Johannes 1, Vers 29, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus ist das Passalamm, dessen Blut vergossen wird. Und dieses Blut ist die Voraussetzung, dass die Israeliten befreit werden können, dass wir befreit werden können. Auch Jesus wusste das und sagt deshalb zu seinen Jüngern in Matthäus 26, Vers 28, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Erkennst du so ein bisschen die Zusammenhänge? Weil Jesus am Kreuz stirbt, holt er uns aus unserem geistlichen Ägypten raus. Was ist dein Ägypten? Was in deinem Leben hält dich gefangen oder versklavt? Vielleicht Süchte, Ängste, Passivität, Egoismus, der Drang nach Anerkennung. Es gibt so viele Dinge, die uns unsere Freiheit nehmen und uns gefangen nehmen im Inneren, die unser Leben beeinflussen, obwohl wir es vielleicht noch nicht realisiert haben oder obwohl wir es nicht wollen. Gott möchte dich von diesen Dingen befreien. Gott hat diese Parallelen im kleinsten Detail durchdacht. Erinnert euch daran, was ich eben erzählt habe, dass Gott die Israeliten anwies, ein unversehrtes Lamm zu nehmen. Es durfte also nicht beschädigt sein. Es durfte kein einziger Knochen gebrochen sein. Es musste ein perfektes Lamm sein. Und dann lesen wir von der Kreuzigung Jesu in Johannes 19, Vers 31 bis 33. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz bleiben, weil es Rüsttag war. Denn der Tag jenes Sabbats war groß. Die Rede ist hier vom Passafest, was vor der Tür steht. Dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des ersten und des anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon gestorben war. Brachen sie ihm nicht die Beine. Wenn man weiß, wie grausam so eine Kreuzigung ist und was mit dem Körper passiert, dann ist die Beine zu brechen desjenigen, der dort hängt, die Möglichkeit, das Ende schneller herbeizuführen. Wenn man sich dann nicht mehr halten kann, das heißt, die Leute sterben schneller, man hat denen die Beine gebrochen, damit sie sterben oder schneller sterben, damit man sie abnehmen könnte vor dem Sabbat, also vor dem Beginn des Passafestes. Und Jesus mussten sie nicht die Beine brechen. Warum steht hier dieses kleine Detail? Warum hat es der Schreiber für notwendig erachtet, so eine beiläufige Information mit in diesen zentralen Text des Evangeliums aufzunehmen? Der Grund ist, weil alles zusammenhängt. Und weil das Zeichen ist, dass Jesus dieses makellose Passahlamm ist. Tauchen wir tiefer in die Materie ein. Das Passafest wurde streng nach jahrtausenderlanger Tradition gefeiert. Immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Es war eine Abfolge von verschiedenen Gängen des Menüs mit zwischenliegenden Lesungen und Aktionen. Und jeder Jude kannte diese Abläufe ganz genau, denn sie feierten es jedes Jahr, seit sie kleine Kinder waren. Und sie wurden jedes Jahr auf die exakt gleiche Weise wiederholt. Und dann kommt Jesus und nimmt das Brot und sagt, das ist mein Leib. Eine solche Aussage war sicherlich nicht Teil dieses Rituals. Und die Jünger mussten ziemlich irritiert gewesen sein von dem, was Jesus da gerade tut. Was macht Jesus hier? Jesus nimmt das, was die Jünger kennen und seit Jahrtausenden in ihrer Tradition auf die exakt gleiche Art und Weise feiern, nimmt das Brot, bricht es und erklärt ihre eigentliche Bedeutung. Damit sagt er, alles, was ihr seit Generationen in eurer Familie, in eurem Volk macht, aus eurer Geschichte kennt, das weist auf mich hin. Ich bin das Brot, ich bin das Lamm, das geschlachtet wird. Und ich bin der Weg in die Freiheit. Nicht nur damals in Ägypten, sondern hier und jetzt in deinem Leben. Und dann nimmt er den Wein, der auch Teil des klassischen Passafests ist, dieser Tradition. Übrigens, in der jüdischen Tradition gab es nicht nur einen Kelch, sondern vier. Wir lesen das auch in diesem Text, den Tini vorgetragen hat. Lukas erwähnt zwei Kelche und er macht hier keinen Wiederholungsfehler. Also wiederum nimmt Jesus was, was in dieser Tradition schon da war, und deutet es auf ihn hin und erklärt, was eigentlich der Sinn dieses Rituals war, was Gott sich dabei gedacht hat, es damals vor so vielen Jahren einzusetzen. Jesus nimmt also den Kelch, reicht ihn seinen Jüngern und sagt: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und das muss noch seltsamer gewesen sein. Ich stelle mir diese Szene so vor, alle sitzen um diesen Tisch rum, oder damals lag man ja eher zu Tisch. Jeder wusste, was jetzt als nächstes passiert. Und dann macht Jesus diese Aktion und alle Jünger: Moment, Jesus, so läuft das nicht. Hast du vergessen, was hier eigentlich als nächstes passieren soll? Und kennt man die jüdische Verlobungstradition, wird klar, was Jesus eigentlich hier tut und wie abstrus diese Situation gewesen sein musste. In der jüdischen Tradition, wenn man eine Ehe plante, dann kamen beide Familien zusammen zu einem Essen. Und da wurde der Brautpreis ausgehandelt. Das gibt's jetzt heutzutage eher nicht mehr so, aber damals war das gang und gäbe. Der Brautpreis wurde ausgehandelt und nachdem er bezahlt worden ist, noch am gleichen Abend, wenn man sich einig wurde, nahm der Bräutigam einen Schluck Wein aus einem Kelch und reichte ihn der zukünftigen Braut. Und indem sie den Kelch annahm und ebenfalls darauf austrank, bestätigte sie diesen geschlossenen Bund. Was Jesus also hier beim Abendmahl macht, muss bei den Jüngern so angekommen sein, als würde Jesus ihnen jetzt gerade einen Heiratsantrag machen. Man kann verstehen, welche Irritation das in den Köpfen der Jünger ausgelöst haben muss. Aber im Zusammenhang mit der gesamten Bibel macht das, was Jesus hier tut, total Sinn. Jesus selbst bezeichnet sich einmal als den Bräutigam und die Gemeinde wird bezeichnet, also alle Christen, als die Braut Christi. Die Offenbarung spricht am Ende aller Zeiten von einem großen Hochzeitsfest, was wir feiern. Und die letztliche Wiedervereinigung zwischen Braut und Bräutigam, also Jesus und seiner Gemeinde und seinem Volk. Und auch dies passt in die jüdische Verlobungstradition. Ist die Verlobung geschlossen, so wie ich es eben erläutert hatte, geht der Bräutigam zurück in das Haus seiner Eltern, in das Haus seines Vaters und baut dort direkt nebendran eine neue Wohnung an. Und ist die fertig, dann kommt er zurück, holt die Braut mit der gesamten Familie ab. Man zieht dorthin in einem großen Festzug und dann wird Hochzeit gefeiert. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, und wir lesen das in Johannes 14, Verse 1 bis 3, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Erkennt ihr diese Parallele? Im Abendmahl sagen wir Ja zu einem Bund mit Gott. Wir erkennen an, dass der Brautpreis für uns mit seinem Blut bezahlt ist und dass er uns rausführen möchte aus unserer Gefangenschaft, aus unserem Ägypten. Und es ist so viel mehr, als einfach so ein Himmelsticket zu ziehen. Nein, Bund mit Gott heißt innige Gemeinschaft mit dem Schöpfer dieser Welt, heißt innere Veränderung, heißt wirklichen Aufbruch zu erleben, Freiheit, Heilung zu erleben. Und das nicht alles nur irgendwann, wenn das Ende aller Zeiten gekommen ist, sondern jetzt, im Hier und Jetzt, in deinem Leben, in deinem Alltag. Apostelgeschichte 2, Vers 46 lesen wir: Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Die Rede ist hier von den ersten Christen. Und sie feiern das Abendmahl jeden Tag. Also sie waren der Meinung, dass das, was Jesus hier in diesem Symbol anbietet, diesen Bundesschluss, dass sie das jeden Tag brauchen. Nicht nur irgendwann alle 4 Monate mal im Gottesdienst, wenn es mal wieder soweit ist, sondern jeden Tag. Das Abendmahl ist mehr als Brot und Wein. Es ist mehr als diese Tradition. Abendmahl heißt, Gottes liebende, rettende, helfende Hand zu ergreifen. Abendmahl heißt, diesen Tausch am Kreuz, indem ich meine Sünde erkenne und sie vor Jesus hinlege und sage, du bist dafür gestorben und ich darf frei sein durch dich, indem ich das annehme und Vergebung erfahre. Abendmahl heißt, meine eigene Schwachheit zuzugeben, anzuerkennen, dass ich Rettung brauche und dadurch Veränderung und Heilung erfahre. Abendmahl heißt, hoffen auf das, was noch kommt in der Gegenwart Gottes am Ende aller Zeiten. Abendmahl heißt, ich schließe mit Gott einen Bund. Der Bund mit Jesus ist der Bund, den dir Gott ganz persönlich anbietet. Aber durch diesen Bundesschluss ist das große Werk noch nicht getan. Mit diesem Bund, den du annimmst durch Jesus oder mit Jesus, kannst du Teil werden aller anderen Bünde, also auch dem Bund mit Abraham und dem Bund mit Israel oder Mose. Wenn wir in den Spiegel die Bibel schauen, so wie sie damals das Gesetz gedacht war für die Israeliten, und unsere Schuld erkennen, dann können wir sie am Kreuz ablegen, denn Jesus starb stellvertretend für unsere Schuld. Und wir dürfen dadurch umkehren und Aufbrüche in unserem Leben erleben und die Freiheit spüren, die Gott uns schenken möchte, die Gott dir schenken möchte. Frei von Angst, frei von Süchten, frei von Passivität, frei von Leistungsdruck, frei von Schuld. Was ist das für ein Leben? Was ist das für ein Geschenk? Lass uns den Sack zubinden, wie man so schön sagt, von dieser Predigtreihe. Wir haben gehört von 3 Bünden und alle 3 Bünde hängen miteinander zusammen. Wir haben eine unglaubliche Zeitreise durch den Plan Gottes gemacht. Wir haben gesehen, dass er von Anfang an wollte, dass wir frei sind. Wir haben gelernt, dass bei Abraham und dem Bund, den Gott mit ihm schloss, wir lernen, dass er uns retten will. Bei Mose zeigt er, wovon er uns retten will, und bei Jesus zeigt er uns, wie er uns retten möchte. Und diese Bünde tragen sich gegenseitig wie in so einem Mobile. Und nimmt man einen davon weg und erklärt ihn für alt oder unwichtig, dann gerät es aus dem Gleichgewicht. Ich möchte kurz erläutern, wie ich das meine. Nimmt man den Bund mit Mose weg oder mit Israel, dann brauchen wir keine Umkehr. Es passiert keine Veränderung, es passieren keine Aufbrüche, keine Heilung. Du sitzt quasi in deinem Gefängnis mit offener Tür. Du hast Jesus und du weißt auch, dass Gott gut mit dir ist, aber du erkennst gar nicht, warum du Rettung brauchst. Und dementsprechend nimmst du sie auch nicht an. Nimmst du den Bund mit Abraham weg, dann ist Gott für dich ein Tyrann, der es nicht gut mit dir meint und gegen den du eigentlich ankämpfen musst. Und auch dann ist Rettung für dich keine Option durch Jesus, weil du kannst ja nie sicher sein, ob du diesem Gott wirklich vertrauen kannst. Also wir brauchen auch diesen Bund mit Abraham, um zu begreifen, dass Gott es gut mit uns meint. Und nimm an den Bund mit Jesus weg, dann ist Hopfen und Malz eh verloren, weil dann gibt es keine Rettung. Dann weißt du zwar, dass Gott es gut mit dir meint und dass du Rettung brauchst, aber dann ist die Hoffnungslosigkeit in deinem Leben allpräsent, weil es gibt keine Lösung. Wir dürfen durch Jesus also Gott kennenlernen und entdecken, wer er ist. Wir dürfen im Wort Gottes das Leben entdecken, so wie Gott es sich gedacht hat und es geplant hat. Wir dürfen in die Bibel schauen wie ein Spiegel und wir dürfen daran wachsen und reifen. Und wir dürfen die rettende Botschaft von Jesus für unser Leben annehmen und das Geschenk der Gnade und den Tausch am Kreuz, in dem wir unsere Sünde ablegen und Vergebung dafür bekommen, in Anspruch nehmen als Kinder Gottes.